Dritte Welt, unser Partner. Seit 10 Jahren gibt es für uns die dritte Welt. Die Welt neben und zwischen Ost und West. Die Welt außerhalb der Machtblöcke. Vor nicht allzu langer Zeit war diese dritte Welt noch Sklavin der sogenannten zivilisierten Nationen. Heute will und muss sie Partner sein. Darum fragen heute Staat und Kirche nach ihrem spezifischen Beitrag zum Aufbau weltweiter Solidarität. Das gemeinsame Entwicklungswerk kann nicht an einem Tage und nicht in einem Jahr bewältigt werden. Es geht um eine Aufgabe für unser Jahrhundert. Auf dem 14. Evangelischen Kirchentag in Stuttgart wurde das Thema Gerechtigkeit in einer revolutionären Welt in einer großen Arbeitsversammlung diskutiert. Im Mittelpunkt stand das Referat des Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Dr. Erhard Eppler, der Wirklichkeit standhalten.
Meine Damen und Herren, gestern war hier die Rede von der Wirklichkeit, der standzuhalten, das Thema heute uns auffordert. Wir haben nur einige Aspekte dieser Wirklichkeit zu Gesicht bekommen, aber wir haben gespürt, es ist eine komplexe, eine widersprüchliche Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit denkt nicht daran, sich nach unseren Rezepten oder Ideologien zu richten. Trotzdem müssen wir diese Wirklichkeit begreifbar machen, denn vor dem Unbegreifbaren flieht man, dem Unbegreifbaren hält man nicht stand. Zu dieser Wirklichkeit gehört, dass einige Entwicklungsländer rapide aufholen und in wenigen Jahren den Anschluss an die Industrieländer erreicht haben werden, während die ärmsten Länder nur sehr langsam vorankommen. Zu dieser Wirklichkeit gehört, dass Industrie- und Entwicklungsländer sich heute etwa auf der Welthandelskonferenz bereits als geschlossene, oft feindselige Blöcke gegenüberstehen. Zu dieser Wirklichkeit gehört, dass Regierungen in Entwicklungsländern auch nicht klüger sind als anderswo, dass in Afrika oder Asien manche der nationalistischen Torheiten im Schwange sind, die wir lange genug vorexerziert haben. Zu dieser widersprüchvollen Wirklichkeit gehört, dass Entwicklung auf kurze Sicht weniger Frieden bedeutet als Bewegung, Verwandlung, Dynamisierung, Umwälzung, ja Revolution. Dass Frieden auf lange Sicht aber nicht möglich ist, wenn 2/3 der Menschheit hungrig zusehen sollen, wie das übrige Drittel sich anstrengt, mit den Problemen des Überflusses fertig zu werden. Zu dieser widerspruchsvollen Wirklichkeit gehört, dass sowohl kommunistische als auch konservativ-kapitalistische Gesellschaften Erfolge haben. Nordkorea und Südkorea, Taiwan und die Volksrepublik China. Es geht nicht nur um die Wirklichkeit dort in den Entwicklungsländern, sondern es geht auch um die Wirklichkeit hier in diesem Land, in einem Land, wo man, um die Gleichgültigen aufzuschrecken, schon so viel über den Hunger gesprochen hat, dass die Sensiblen bereits zu resignieren beginnen. Wir sind in einem Land, wo noch immer der als Realist gilt, der sich mit dem beschäftigt, was vor 25 Jahren war, und der als Träumer gilt, der sich damit beschäftigt, was in 5 oder 10 Jahren sein soll. Und wir sind schließlich in einem Land, wo die Kirchen zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Bereich der politisch machbaren Zukunft entdeckt haben und dabei so fasziniert sind, dass manche vergessen, dass diese Entdeckung vor 100 Jahren schon von einigen anderen gemacht wurde, die inzwischen auch Gelegenheit hatten, über die Wege zum Ziel und über die Methoden nachzudenken, die in der Politik leider mindestens so wichtig sind wie die Ziele. Wer etwas für Entwicklungshilfe tun will, hat es nicht nur mit der Wirklichkeit in der dritten Welt, sondern eben auch mit der Wirklichkeit in diesem, unserem Lande zu tun. Das Einfachste ist, vor dieser Wirklichkeit zu fliehen. Dabei gibt es ungezählte Fluchtwege. Da gibt es die Flucht in die Resignation, die Kapitulation vor dem Fass ohne Boden, die Hungerkatastrophe kommt ja ohnehin. Da gibt es die Flucht in das Absolute, die uns Deutschen ganz besonders nahe liegt. Man hat die Dinge durchschaut, man weiß, was nötig wäre, man hat eine reine Gesinnung, man hat natürlich auch Recht und verachtet alle kleinen Schritte, mit denen die Wirklichkeit verändert werden soll. Damit zusammenhängt auch die Flucht in die Ideologie. Wir Deutschen neigen dazu, die Welt aus einem Punkte zu kurieren. Bei den einen ist es die Ordnung, bei den anderen ist es die Marktwirtschaft, bei den Dritten ist es die Revolution. Ich wäre der Letzte, der bezweifeln wollte, dass an einigen Stellen der Welt gründliche Umwälzungen förderlich sein können. Aber wer das unendlich komplexe Thema der Entwicklungspolitik auf die abstrakte Formel der Revolution reduzieren will, bindet sich selbst auf Jahrzehnte die Hände. Auch innerhalb der Entwicklungshilfe gibt es noch genügend Fluchtwege. Wie einfach wäre es für uns, die Industrieländer, bei unserem unerhörten Produktivitätszuwachs und bei unseren Überschüssen die Bedürfnisse der Entwicklungsländer von hier aus zu befriedigen. Wir haben hier Butterberge, Weizenberge und es würde uns gar keine Mühe machen, industrielle Güter im Überfluss zu produzieren. Aber die Menschen in den Entwicklungsländern wollen nicht, dass wir sie füttern und kleiden. Sie wollen unsere selbstständigen Partner sein und wollen keine Almosen haben. An Fluchtwegen fehlt es also nicht. Was aber heißt der Wirklichkeit standhalten? Es heißt, den Versuch einer rationalen Strategie zu wagen, obwohl wir sehr wohl wissen, wo die Grenzen sind. Und dies heißt, jeden Tag lernen, lernen aus den eigenen und fremden Torheiten, Fehlschlägen und Erfolgen. In diesen Monaten sind verschiedene internationale Kommissionen an der Arbeit, um Bilanz zu ziehen für die erste Dekade und Leitlinien zu finden für die zweite. Vor 5 Wochen fand in Barbizon bei Paris eine Besprechung statt, an der verschiedene Entwicklungsminister mit Verantwortlichen der internationalen Organisationen zusammenkamen. Sicher, es gibt noch keine ausgefeilte Strategie für die zweite Dekade. Und vor allem, wenn es sie gäbe, dann wäre sie politisch noch lange nicht durchgesetzt. Aber die Umrisse einer Strategie zeichnen sich ab. Sie wird sich in vielem unterscheiden von dem, was bisher üblich war. Und sie wird vieles von dem aufnehmen, was die Experten der Kirchen im April 1968 in Beirut erarbeitet haben. Nicht wir, so haben wir gelernt, sondern die Völker in Asien, Afrika und Lateinamerika tragen auch in Zukunft die Hauptlast ihrer Entwicklung. Sie entwickeln sich. Sie müssen ihre Gesellschaft so formen, dass Köpfe, Hände und Naturschätze in ihren Ländern mobilisiert werden. Und für uns geht es darum, ihnen zu helfen bei der raschen Mobilisierung ihres eigenen Potenzials. der rein ökonomische Maßstab wird der Realität nicht gerecht. Es geht nicht nur um das soziale Gefälle zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, sondern auch um das soziale Gefälle in den Entwicklungsländern selbst. Es geht also um die Verteilung von Einkommen, es geht um Demokratisierung von Sozialstrukturen und dies wird nun international Zielvorstellung der Entwicklungspolitik. Von Lester Pearson, dem früheren kanadischen Ministerpräsidenten, über Professor Tinbergen bis zu Botschafter Martin von der OECD gibt es keine Zweifel, dass nur ein Höchstmaß an internationaler Koordination weiterhelfen kann. Solange in einem Lande die Absolventen technischer Schulen keine Arbeitsplätze finden und im Nachbarland die Fabriken keine qualifizierten Arbeiter finden, solange Fabriken keinen Absatz haben, weil die Märkte fehlen und die Märkte nicht versorgt werden, weil die Verkehrsmittel nicht ausreichen, laufen sich die Einzelprojekte tot. Erst wenn es innerhalb eines internationalen Gesamtrahmens nationale und regionale Entwicklungspläne gibt, in die sich die Anstrengungen der Industrieländer und der internationalen Organisation einfügen können, werden größere Erfolge möglich. Erst wenn an die Stelle der Konkurrenz die Koordination tritt, wenn einzelne Länder sich immer mehr auf das spezialisieren können, wozu sie geeignet sind, wird Entwicklungshilfe effizienter. In diesem Zusammenhang ein Wort zu dem Begriff der Weltinnenpolitik von Karl Friedrich von Weizsäcker, der inzwischen auch in das politische Vokabular unserer Politiker übergegangen ist. Weltinnenpolitik ist keine Idylle. Die Schwaben haben im letzten Jahrhundert gelernt, dass was in Berlin geschieht, auch sie unmittelbar angeht. Die Deutschen haben in den letzten 20 Jahren gelernt, dass was in Paris geschieht, sie unmittelbar angeht. Und jetzt kommt es darauf an, dass die Europäer lernen, dass was in Abidjan oder Lima geschieht, sie ebenfalls unmittelbar angeht. Ganz draußen ist eigentlich nur noch der Mond. Und von dort aus ist diese Erde eine Oase in der Öde des Weltalls, wie wir an Weihnachten gehört haben, die wir entweder für alle zerstören oder für alle zu einem Ort machen können, auf dem es sich einigermaßen leben lässt. Weil Entwicklungspolitik aber auf Partnerschaft von Gesellschaften abzielt, ist sie ein bescheidener, keineswegs unangefochtener und nicht einmal immer konsequenter Schritt, aber eben doch in der Richtung auf eine Weltinnenpolitik. Und ob ein größerer Schritt möglich wird, entscheidet sich in den nächsten 12 bis 16 Monaten bei den Verhandlungen in den Vereinten Nationen über die zweite Dekade. Gelingt es, sich in der UNO auf eine gemeinsame Strategie zu verständigen, mit klar umgrenzten Pflichten und Rechten der Entwicklungsländer und der Industrieländer, so wird man dies später als den Beginn eines Zeitalters der Weltinnenpolitik betrachten. Hier, meine Damen und Herren, hier fällt die Entscheidung